Christopher, ich bin aus Wien, gehe in die evangelikale Gemeinde Wien-Meidling und arbeite bei der ÖSM-Christen an der Uni, für die, die das kennen. Genau, wir sind in Österreich weiter eine Organisation, die auf Universitäten arbeitet, Studenten begegnet und Mission auf der Universität machen. Genau, und ich bin für Wien zuständig. Genau, studiert habe ich Deutschgeschichte, Lehramt, voll. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr mich danach fragen, so wichtig ist das, glaube ich, nicht am Anfang der Predigt. Genau. Es freut mich, hier sein zu dürfen. Danke auch für die Einladung. Genau, und ich darf eure Predigtreihe fortsetzen über die Apostelgeschichte. Und das Thema heute wird sein, ihr werdet meine Jünger sein, Grenzen gesprengt, Kultur erreicht und Evangelium gelebt. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen, die aus der vorigen Flüchtlingskrise ist, nicht aus der jetzigen mit der Ukraine, sondern aus der vorigen. Die hat mich bewegt, die habe ich nämlich bei einer Konferenz vor 2 Wochen gehört und die passt einfach super zu dem heutigen Text. 3 syrische Flüchtlinge waren auf dem Weg nach Deutschland und sie mussten flott ihr Land verlassen aufgrund des Krieges und alles zurücklassen. Auf der Flucht ist etwas Wunderbares passiert, auf dem Weg durch Europa, weil das war ihr Ziel. Auf dem Weg nach Europa hat jeder von den 3 individuell eine Begegnung mit Jesus gehabt, im Traum, und haben aufgrund dieser Träume Jesus kennengelernt und Jesus angenommen. In Deutschland angekommen, die erste natürliche Reaktion ist natürlich, wo gibt es denn da Leute, die auch diesem Jesus nachfolgen? Und sie waren auf dem Weg und haben natürlich eine Kirche gefunden, weil das ist ja logisch. Schauen wir mal in diese Kirche, in eine kleine evangelische Kirche in einer Kleinstadt im Osten von Deutschland. Dort war Olaf schon seit 25 Jahren Pfarrer. Und eigentlich hat er nur mehr darauf gewartet, in Pension zu gehen. Im Durchschnitt kommen 8 Gottesdienstbesucherinnen am Sonntag zum Gottesdienst. Keiner davon unter 70 und Olaf, wie wir vorstellen können, ist nicht so motivierend. Und Olaf hat selbst eigentlich schon seinen Glauben irgendwie abgegeben. Alle reden von diesem lebendigen Gott, aber Glaube ist so tot. Und eigentlich glaubt Olaf nicht mehr. Auf einmal kommen diese Flüchtlinge in seine Kirche. Die erste Begegnung zwischen den Flüchtlingen und Olaf war geprägt vor allem von praktischer Hilfeleistung, weil sie brauchten ja eine Wohnung, sie brauchten was zum Essen und Olaf dachte sich, er kann auch mal sein Englisch wieder verwenden. Und so besuchte er sie 2 täglich. Und bald darauf kamen sie ins Gespräch auch über die Begegnung, die sie im Traum mit Jesus hatten. Anfänglich war er ein bisschen skeptisch. Träume, Jesus, kann das wirklich funktionieren? Doch je öfter sie sich trafen und je länger es voranging, desto mehr sah er Jesus in ihnen. Er sah veränderte Menschen. Und Olaf erinnerte sich zurück, wie er selbst mal motiviert war, wie er angetan war, wie er begeistert war von Jesus. Angetan, überwältigt und voller Tränen kniete er nieder und bat um Verzeihung, dass er seinen Glauben einfach über Bord geworfen hatte. Ein Pfarrer fand zurück zu Jesus durch Erlebnisse von 3 Flüchtlingen aus einem Land, wo wir es nicht erwartet hätten. Gott wirkt auf erstaunliche Weise, wenn er drauf und dran ist, seine Gemeinde zu bauen und er verwendet einzelne Personen. Der Bericht, der ist ähnlich wie das, was wir uns heute anschauen werden in Apostelgeschichte 11. Bevor ich den Text vorlesen möchte, für die, die vielleicht zu Gast sind oder vielleicht noch keine Predigt von der Predigtreihe gehört haben, wir sind unterwegs in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist ein Buch, die berichtet darüber, wie Gemeinde gebaut wird. Wie, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und der Heilige Geist zu Pfingsten ausgeschüttet worden ist und die Anzahl der Gläubigen wächst. In den letzten Wochen ist es immer wieder gegangen, Gemeinde wird gebaut. Und Gläubige kommen dazu und wir merken, Gemeinde entsteht. Und dann entstehen auch, so wie letzte Woche, dass da immer Konflikte waren. Da muss man auch ein bisschen drüber schauen, wie kann man Gemeinde zusammenleben, Kulturen untereinander leben und so weiter. Das ist das, worum es so im Großen und Ganzen geht. Der Kernvers dieses Buches ist in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir hatten, also Jerusalem, Judäa war schon, Samarien und jetzt startet das, dass die Heiden erreicht werden. Genau, das ist so kurz der Überblick für die, die vielleicht das erste Mal da sind. Schauen wir in den Text rein, Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 30. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Während dieser Zeit kamen einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann namens Agabus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde, was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius dann auch tatsächlich geschah. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seiner Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Das taten sie dann auch. Sie schickten das Geld an die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem. Und Barnabas und Saulus waren die Überbringer. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir so eine großartige Erzählung, so einen großartigen Bericht in deinem Wort lesen. Ich möchte beten, Herr, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, dass wir ermutigt werden, dass wir erinnert werden und dass wir einfach feiern können, was du für ein Gott bist. Amen. Der erste Punkt ist Grenzen gesprengt. Wenn du in Vers 19 reinschaust, beginnt dieser Text gleich mit einer aktuellen Situation der damaligen Zeit. Was ist das Problem? Die politische Verfolgung rundherum im Römischen Reich damals, hier muss ich stehen bleiben, genau, ich darf nicht herumrennen, war stark gegen die Gläubigen gerichtet. Ist gut, dass ihr die Backerl hier auch hingestellt habt, weil ich bin normalerweise eigentlich rein die ganze Zeit herum, jetzt muss ich stehen bleiben, genau. Die Verfolgung hat stark zugenommen und und unter anderem Saulus war einer, der da dazugehörte. Und sie versuchten, diese Entstehung von christlichen Gemeinden mit allen Mitteln zu verhindern. Dieser Jesuskult wurde zum Feindbild in Regionen, vor allem die gerade jüdisch geprägt waren. Und deswegen kam es dazu, dass die Christen verteilt worden sind. Nach Stephanus' Tod, im Kapitel 8, ist die Verfolgung immer heftiger geworden. Und das hat dazu geführt, dass wirklich im Römischen Reich es immer weiter ausgebreitet wird. Eigentlich großartig, das Wort Gottes ist weiter verbreitet worden durch Leute, die auf der Flucht waren. Und sie haben das Evangelium verbreitet. Die Botschaft ist weitergetragen worden von diesem Jesus. Von diesem Jesus, der auferstanden ist. Und was merken wir? Wir bemerken, wie sich das auch ausbreitet. Weil wir überlegen meistens, wo ist das alles hergekommen? Es kam aus einem ganz kleinen Galiläa. Es ist dann in ein größeres Jerusalem gekommen, was zum damaligen Zeitpunkt für das Gebiet eine große Stadt war, aber für das Römische Reich war das nichts. Und wir kommen heute nach Antiochia. In der damaligen Zeit eine richtige Multikulti-Stadt. Ein Zentrum. Man kann sich das vorstellen, dass da wirklich da ist alles zusammengekommen, Handel ist zusammengekommen, von dem ist alles ausgegangen. Eine wirkliche Hauptstadt in diesem Bereich. Die Juden waren schon verstreut, wie wir da auch teilweise sehen, dass Juden gläubig waren und auch verstreut waren, sowie aber natürlich dann auch mittlerweile auch die ersten Heiden, die das Wort Gottes erfahren haben. Was aber auch noch wichtig ist zu verstehen ist, Antiochia war zum damaligen Zeitpunkt, weil wir kommen ja meistens aus unserer Überzeugung heraus, viel christlich geprägt oder sonst irgendwas, Antiochia war, wie zur damaligen Zeit üblich, ein Vielgötterstaat, viele unterschiedliche Götter, und der Kaiser war natürlich auch noch ein Gott, weil man hatte ja sonst zu wenige. Und Lukas berichtet nun, wie wir da in den Versen sehen, dass sich das Evangelium ausbreitet. Aber zuerst, wenn du in Vers 19 am Ende reinschaust, steht da drinnen zuerst mal nur unter Juden. Da hat sich's mal verbreitet. Aber es fängt dann trotzdem weiter an, doch Vers 20 sind ja doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, kamen und es wurde auch an Nichtjuden weiterbereitet. Und da ist schon mal der erste Punkt, der richtig spannend ist. Das ist, normalerweise lesen wir wahrscheinlich ein bisschen so drüber, ja, die haben halt ein bisschen evangelisiert. Aber überlegen wir mal kurz. Wer hat die eigentlich verscheucht? Wo ist das alles entstanden? Es ist schon spannend zu sehen, dass ein gewisser Saulus oder mittlerweile Paulus, unter anderem, es war nicht nur er, ein Verfolger war. Und nun lesen wir ein paar Kapitel später, dass die Leute, die vertrieben worden sind, auf einmal angefangen haben, das zu verbreiten und in ihr Umfeld zu bringen, in ihre Stadt. Und das Evangelium wächst. Aus Verfolgung kommt, dass das Evangelium wächst. Das ist so ein kleiner Vers, über den wir einfach ein bisschen drüber stolpern. Aber was steckt da noch dahinter? Wir haben jetzt Nicht-Juden. Das heißt, ethnische Barrieren wurden überschritten, kulturelle Grenzen wurden hier überschritten. Auch intellektuelle Grenzen wurden überschritten. Gerade in der römischen Kultur, das waren viele auch Philosophen, sonst irgendwas, das war. Und auf einmal glauben Nicht-Juden. Für uns jetzt so, ja, okay, cool. Ein großer Schritt im Bau der Gemeinde. Es war eine große Umstellung. Und was macht Gott? Schauen wir Vers 21 rein. Was macht Gott? Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl nicht Juden ihre Botschaft glaubten und sich dem Herrn zuwandten. Genial. Gott verwendet Gläubige, die flüchten, die weggehen aus ihrer Heimat und dort verbreiten sie das Evangelium und Gemeinde wächst und kommt in Städte, wo sich das keiner gedacht hat, dass das so schnell funktionieren wird. Es ist auch eine Art Hoffnung, die da vermittelt wird. Dass wir einen Gott haben, der auch in schwierigen Zeiten, vielleicht auch in Dingen, wo Hoffnungslosigkeit da ist, wirken kann. Gerade in der jetzigen Situation, die wir jetzt auch in Europa haben. Wir erleben wieder Krieg. Es hat dazu geführt, dass etliche flüchten müssen. Und auch etliche von denen sind unsere Geschwister. Hören wir auch ihre Geschichten. Es ist mega ermutigend, was die zu berichten haben. Gerade unsere Geschwister, die da fliehen. Was die mitnehmen. Und ich glaube, es tut uns auch gut im westlichen Europa, wenn wir auch wieder mal sehen, dass Leute durch Leid durchgehen können, dass sie wirklich durch schierche Umstände durchgehen können und festhalten können an Gott. Ich finde, die Geschichten, die man von den Geschwistern hört in der Ukraine, sind ein Wahnsinn. Das ist ermutigend und erinnern uns, dass wir wieder mal mehr auch dieses brauchen. Wir brauchen mehr eine Erinnerung, dass Gott ein Gott ist, der auch im Leiden da ist. Und nicht mit einem guten Positivismus, so denk einfach nur dran, sondern da ist eine Tiefe dahinter, die Gott nur schenken kann. Und das Schöne, was auch ist, dass Gott auch aus solchen Umständen Frucht bringen kann, dass er Wachstum bringen kann. Oft hört man, wenn wir vom Thema Evangelisieren oder Evangelium verbreiten, nennen wir es Evangelium verbreiten, Evangelisieren ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu behaftet, reden, dass man sich oft vorstellt, das ist für ein paar Leute vorbehalten. Das sind die Pastoren, die das machen, das sind die Missionare, die das machen, das sind noch die Evangelisten, die das machen. Ja. Ist euch was aufgefallen in dieser Stelle? In der Apostelgeschichte lesen wir oft über große Namen. Über Barnabas, Paulus, Petrus, Stephanus und vielleicht andere Apostel, die das Wort Gottes verbreitet haben, die Kultur geprägt haben. Und von wem lesen wir hier? Vers 20. Doch einige von ihnen Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene. Wir lesen hier von Leuten, dessen Namen wir gar nicht kennen. Wir haben keine Ahnung, wer die sind. Wir wissen nur, da kommen sie ungefähr her. Das waren Leute, die Jesus gerade kennengelernt haben. Das waren vielleicht Leute, die ein bisschen unterwegs waren mit ihm. Und die waren bereit, das weiterzugeben. Evangelisieren, das Evangelium weitergeben. In deinem Umfeld, egal wo du gerade bist, von Kindergarten angefangen bis ins Pensionistenheim, in dein Umfeld reinzuwirken, ist nicht eine Aufgabe von ein paar Auserwählten. Das ist die Aufgabe von jedem. Und ich finde das so cool, dass wir einen Bericht haben, wo einfach einige Männer, ja, das könnten viele sein. Sie haben das Wort Gottes weitergegeben. Und für mich zeigt es so stark, Gott verwendet einzelne Leute. Gott verwendet einzelne Leute, um sein Reich zu bauen. Und nicht nur die großen Namen. Kultur wurde erreicht und geprägt dadurch. Ihr habt auch letzte Woche das Thema Konflikte gehabt, was auch wichtig ist, um das anzusprechen, gerade wie Gemeinde entstanden ist und wie Gemeinde gebaut wird. Weil Kultur zu erreichen heißt nämlich auch Kultur zu kennen und Kultur zu prägen. Und wir werden uns anschauen, wie auch die Kultur in der Gemeinde da geprägt worden ist und wie die Kultur sozusagen die äußere Kultur da geprägt worden ist. Und da ist eine Person in diesem Text sehr zentral und das ist Barnabas. Schauen wir nochmal in die Verse 22 bis 24 rein. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Wisst ihr, was mich an Barnabas beeindruckt? Er ist jemand, der einfach Gott vertraut, dass er in anderen Leuten wirkt. Der steht nicht da und denkt sich, naja, der hat das jetzt so gemacht, ist das jetzt wirklich genau astrein? Nein, er vertraut Gott, dass Gott in anderen Gläubigen am Werk ist. Und hier tut er das schon wieder. Wir wissen das aus der Apostelgeschichte 9,27, wo er Saulus vertraute und ihn den Aposteln vorstellte. Auch wissen wir es also in Apostelgeschichte 15, 37 bis 39, hat er Markus auch vertraut und ihm eine zweite Chance gegeben. Obwohl es da auch in diesem Konflikt dann zum Bruch kam mit Paulus. Aber er vertraute. Und auch hier in Antiochia lesen wir, kam er und er war als erstes Mal, hat er sich einfach gefreut, was Gott da gemacht hat. Er hat sich gefreut, was Gottes Werk zu sehen und er hat sie unterstützt. Er war vielleicht ein bisschen anders als Paulus. Ich glaube, beide Charaktere sind wichtig in dieser Phase. Also der Paulus, der eher vielleicht ganz genau hingeschaut hat, vielleicht auch manchmal für uns etwas kritischer rüberkommt. Und der Barnabas eher so dieser, der wirklich auch das feiert, was er sieht und das gut und vertraut, dass Gott am Werk ist. Und ich glaube, es braucht beide Charaktere. Es braucht nicht entweder oder das eine schlecht oder gut, sondern es braucht beides. Aber die Gemeinde in Antioche hat vor allem am Anfang, wie wir hier sehen, den Barnabas gehabt. Es war definitiv eine Stärke von Barnabas, dass er Gottes Wirken in den Menschen vertraute und die Menschen willkommen geheißen hat. In Vers 25 merken wir aber noch, dass er dann mit einer Zeit erkennt, okay, er braucht Hilfe. Auch das ist wahnsinnig wichtig zu sehen, um sozusagen auch eine Gemeindekultur zu prägen. So dieses, hey, er hat wahrscheinlich gemerkt, okay, es ist wichtig, dass da beide da sind. Und, naja, wen holt man sich nicht besser als den, der dafür die Berufung hat, Heiden zu missionieren in seiner Gemeinde? Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, eine sehr weise Entscheidung gewesen. Er hat Paulus geholt. Er weiß nämlich, wir wissen aus Apostelgeschichte 9, er weiß, dass er in Tarsus war und deswegen ist er ihn dort suchen gegangen, was ich auch so spannend finde. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn einfach mit. Genau. Und beide waren am Werk. Beide waren jetzt dort am Werk. Und um sozusagen der Gemeinde zu dienen, um auch diese neue Kultur zu prägen. Wir haben jetzt nicht Juden, Juden. Das ist, wie letzte Woche auch mit diesen Konflikten gehört, das ist wichtig, dass man da auch schaut, wie kann man miteinander auskommen, was ist wichtig, wie können wir Gemeinde leben, wie können wir auch auf Jesus gemeinsam schauen? Das war wichtig, dass man da auch die Gemeindekultur prägt. Wie haben sie das gemacht? Wir sehen auch, dass sie gelehrt haben. Paulus und Barnabas haben gemeinsam dort gelehrt und gedient. Sie haben Jüngerschaft gelebt mit ihnen. Und was mir bei Barnabas so gefällt, ist auch, und bei Paulus, ist diese Einstellung, so dieses, man dient der Gemeinde, um sie auszurüsten. Wie cool ist das, Leute zu haben, die die Gemeinde da wirklich ausrüsten, zu helfen, da wirklich voranzukommen, auch in das Umfeld zu bringen. In einem Umfeld, das kulturell richtig schwierig war. Auch wenn das für uns so weit weg ist, ist das etwas, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Das war kein christliches Land. Es war ein Vielgötterstaat. Die Christentum waren irgendwelche komischen Leute, die diesem Jesus nachgefolgt sind. Der Ruf war nicht so toll. Eine kurze Anmerkung auch zu Apostelgeschichte 11,26, wo da steht, dass auch in Antiochia zum ersten Mal die Christen genannt worden sind. Das ist, glaube ich, auch etwas Spannendes. Es war nämlich kein gebräuchlicher Name im Neuen Testament. Sie erhielten den Namen deswegen, weil das früher üblich war, für politische Parteien. Und das, glaube ich, zeigt uns so ein bisschen, was das Mindset war oder wie es von außen wahrgenommen wurde. Das sind halt irgendwelche Folgen diesem einen Führer danach, diesem Jesus danach, diesem Christus danach. Deswegen wurden sie Christen genannt. Weil zum Beispiel die Cäsar nachgefolgt waren, waren die Cäsaren, die Herodes nachgefolgt waren, waren die Herodianer, die den Christus nachgefolgt sind, waren die Christen. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, was eigentlich so die Einstellung von außen war, wer diese Leute waren. Die sind halt irgendeinem Führer nachgefolgt. Das war sozusagen das, wie die Antiochier über sie gedacht haben. Und grundsätzlich war das auch keine nette Bezeichnung, das war eigentlich, um sich lustig zu machen. Aber die Christen haben das dann ab dem 2. Jahrhundert eigentlich mit sehr viel Stolz übernommen und bis heute nennen wir uns Christen. Aber ursprünglich begann es eigentlich mit einem Spitznamen, der dann zum Titel wurde, weil wir zu Christus gehören. Ich glaube, es ist richtig spannend, wie wir da auch sehen in diesem Punkt, wie Kultur erreicht wird. Es war eine komplette Gegenkultur, die da nämlich geschaffen worden ist. Diese Jesus-Nachfolger waren eine Gegenkultur. Und ähnlich wie damals sich die Gemeinde diese Frage stellte, wo sie auch, bin ich mir sicher, Barnabas sie auch wirklich darauf hingewiesen hat. Sie sagt, hey, ihr seid jetzt in einem Umfeld, schaut, wie ihr das auch erreichen könnt. Wie könnt ihr auch diese Gegenkultur dazu sein? Aber trotzdem auch Teil dieser Gesellschaft zu sein, müssen wir uns diese Frage auch heute stellen. Wie können wir auch die Gemeinde zum Wachsen bringen? Die Lokalgemeinde, in der wir sind. Wie kann hier in Kapfenberg Gemeindewachstum passieren? In Österreich zum Beispiel haben wir immer das Glück, dass wenn wir auf unsere Kultur schauen, dass sich unsere Kultur ja schön langsam entwickelt. Wir können immer nach anderen Ländern, nach Europa schauen und schauen, was in den nächsten 5 Jahren bei uns ist. Umso mehr sollen wir aber darauf bedacht sein, da immer wieder auch wirklich ein Auge drauf zu werfen. Wie können wir unser Umfeld überhaupt erreichen? Was sind die Fragen, die sich stellen? Manchmal habe ich den Eindruck, wir geben Leuten, die Jesus nicht kennen, Antworten auf Fragen, die sie gar nicht stellen. Weil wir vergessen haben, reinzuhören. Wir haben vergessen reinzuhören, was die Kultur um uns herum ist. Und wir stehen vor einem Wechsel. Wir stehen vor einem Wechsel in der Kultur, wo zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten eher so dieses atheistische, agnostische Gedankengut eher größer war, wo wir viel auch mit Fragen und Überzeugungen Leute auch wirklich in Diskussionen kommen konnten und ihnen zeigen können, wer Gott ist. Diese Zeit wird vorbei sein in Kürze. Die neue Generation, die heranwächst, die wird irreligiös sein. Das bedeutet, dass Religion eigentlich gar keine Option sein wird. Das ist das, was die Studien und so weiter in letzter Zeit raufbringen, dass Religion nicht mehr so einen Stellenwert haben wird. Und ich glaube, dass es dann auch wichtig ist, dass wir uns die Frage stellen, wie erreichen wir dann überhaupt unser Umfeld noch, wenn das nicht einmal eine Option ist. Wir sind in Österreich über Jahrhunderte, ist es sozusagen klar, Kirche gibt es. Das ist eine Option. Aber die neue Generation wird diese Option nicht mehr haben. Wie evangelisieren wir? Wie erreichen wir unser Umfeld? Die Fragen sind wichtig. 4 Punkte, die Daniel Strange, der heißt wirklich so, in seinem Buch Plugged In gibt, wie man Kultur verstehen kann, sind folgende. Der erste Schritt ist, Kultur mal zu betreten. Wertfrei einfach mal reinzugehen und zu schauen, was sind eigentlich die Sachen, über die die Leute reden? Was sind die Fragen, die die Leute haben? Was sind die Ängste? Und dann wirklich mal einfach nur reinhören, ohne jetzt mal ein Urteil darüber zu fällen, sondern einfach mal reinhören. Sei es dort, wo du arbeitest, dort, wo du studierst, dort, wo du in die Schule gehst und so weiter. Einfach mal reinzuhören. Sei es aber vielleicht auch gerade für die jüngere Generation. Was ist das, was auf den Social Media, auf diesen Netzwerken drinnen ist? Was sind die Inhalte, die wichtig sind? Was wird da vermittelt? Und da merken wir oft, die Inhalte, die sehr oft vorkommen, sind die auch meistens die Fragen der Leute sind. Das ist das Erste, Kultur betreten. Dann erforschen wir. Und da ist nicht die Frage mehr, was gibt es alles für Inhalte, sondern was ist das, warum die Leute da, was zieht an? Was ist das Attraktive dran? Warum beschäftigen sich andere Leute mit vielleicht Themen? Was ist da sozusagen auch das Bedürfnis, was dahinter steckt? Dann aufdecken. Stell Fragen. Erst im dritten Schritt. Nicht erst im ersten, wo du dann sagst, das ist falsch, sondern erst im dritten Schritt. Und da sagst du auch nicht, dass es falsch ist, sondern so dieses, hey, warum beschäftigst du dich eigentlich damit? Was ist das, was dahinter steckt? Und die Leute verstehen das. Wir sind so geschaffen worden, dass wir auf der Suche sind. Das heißt, wir können das auch herausfordern. Aufdecken, stoppen und die Leute auch denken lassen, nachfragen. Und dann das Evangelium reinsprechen, das Ganze. Das Evangelium hat Antworten auf diese Fragen. Das Evangelium hat Antworten auf, warum es mir, auf Einsamkeit, auf Leere, aber auch auf Freude, auf Sieg, auf Gutes und Schlechtes. Das Evangelium hat Antworten auf das, wie wir leben und wer wir sind. Und das dürfen wir auch reinsprechen. Dazu müssen wir aber auch unsere Kultur verstehen, weil sonst verstehen sie nicht, wovon wir da reden. Und ich denke mir, dass das ein großer Schritt sein wird oder ein wichtiger Schritt sein wird in dem Punkt, ob wir Leute in unserem Umfeld erreichen, ob wir relevant bleiben oder nicht. Und es ist nichts Schlimmes dabei, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Weil was mich so begeistert ist, wenn wir sehen, dass das Wort Gottes über so viele Jahrtausende bis jetzt schon einfach reinspricht, in Zeiten, in Bedürfnisse, weil der Mensch da ist, weil Gott den Mensch geschaffen hat und das Wort Gottes die Wahrheit auch heute noch reinsprechen kann. Und wir dürfen da auch uns überlegen, nachforschen und schauen, was ist das, was da, welche Wahrheiten stecken drin, was ist das, wie wir da unserer Kultur begegnen können. Ich finde das, und ich denke mir, was da so wichtig ist, auch was wir aus diesem Teil da mit Barnabas und mit der Kultur auch wirklich da mitnehmen können, ist diese Frage, sich da wirklich auseinanderzusetzen und uns auch gegenseitig zu stärken und auszurüsten. Das beginnt in so einer Gemeinde, wo Generationen auch vertreten ist, ist das ja auch super möglich. Oft ist es ja so, ich war 9 Jahre Jugendleiter bei mir in der Gemeinde, bin auch beim BEG im Team Jungen Generation und jedes Mal, glaube ich, wenn wir im Jahr zusammenkommen, es ist immer das Thema junge und alte Generation. Es ist immer dasselbe. Wie können wir die zusammenbringen? Und ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber zum Beispiel bei einem Thema, was nur ein Beispiel zu nennen, die guten alten Social Media. Da gibt es immer von den Generationen, die ältere Generation so, warum macht sie das und was tut sie da überhaupt? Und die jüngere Generation so, ich verstehe das nicht. Das ist so ungefähr, das sind 90% der Antworten. Aber warum? Und da challenge ich mal die jüngere Generation. Ja, zeigt es mal her. Was ist das? Erklärt es. Und zwar nicht mit dem, du verstehst das eh nicht. Das wird nicht so viele Lösungen bringen. Sondern mal wirklich das zeigen. Und lasst euch dann auch von der Elterngeneration sagen, so, hey, okay, und was steckt auch dahinter? Weil gerade zum Beispiel, wie Wahrheit da vermittelt wird, ist ja meistens sehr kurz, knapp und schön präsentiert. Heißt nicht, dass das wahr sein muss, aber es ist sozusagen die Information, die wir kriegen. Und dann lasst euch Fragen stellen von der Elterngeneration. Und schon habt ihr bei einem Thema euch gefunden. Es ist eines von vielen Themen. Es ist auch nicht Hauptpunkt dieser Predigt, deswegen werde ich das jetzt auch wieder lassen. Aber ein praktisches Beispiel, wie man Kultur begegnen kann. Und das funktioniert auch nicht nur in der Gemeinde, sondern auch mit Leuten außerhalb. Seien wir offen dafür. Es gibt nichts Cooleres, als was Neues zu lernen. Das heißt ja nicht, dass man es gleich umsetzen muss, aber man weiß dann wenigstens und hat zumindest Verständnis dafür. Und ich finde das super, wie Barnabas und Paulus das hier auch leben, dass sie wirklich die Leute ausrüsten und sie lehren, um ihre Kultur zu verstehen, aber auch um standfest zu bleiben. Es ist immer beide Sache. Es ist nicht so, ach, geht es in eure Kultur und vergesst, was hinter euch liegt, sondern das ist das, worauf ihr aufbaut und damit geht es raus. Und der dritte Punkt ist, sie leben das Evangelium. Und wie zeigt sich das praktisch? Zuerst mal mit einer sehr interessanten Situation in Apostelgeschichte 11,27 kommen, wie wir gelesen haben, es kommen Propheten. Es kommen Propheten aus Jerusalem, als Paulus und Barnabas dort waren. Propheten waren zum damaligen Zeitpunkt übrigens auch nichts Ungewöhnliches, jetzt im gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen. Im Neuen Testament lesen wir sehr wenig davon, eigentlich gar keine prophetischen Sachen, aber Prophetie war jetzt nichts Unübliches in dieser Kultur. Gerade in der griechischen Kultur war das sehr üblich, dass Propheten aufgetreten sind. Es waren keine christlichen Propheten, sondern einfach selbsternannte Propheten oder Orakel oder sonst irgendwas. Aber das war sozusagen jetzt in der Kultur nichts Ungewöhnliches, dass es sowas wie Propheten gibt. Was aber wirklich einzigartig an dieser Situation ist, die wir hier lesen, ist auch wirklich diese Ausgießung des Geistes, dass der Geist da wirklich sie dazu drängt, und zu sagen, hey, und vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine Hungersnot kommt. Richtig spannend. Also, wo wir auch sehen, dass Prophetie da durch den Heiligen Geist, aber im Einzelfall, weil ich glaube, also es gibt sonst eigentlich keine andere Stelle im Neuen Testament, aber da sehen wir, dass das wichtig war, und da geht es jetzt darum, die Reaktion zu zeigen. Wie sie sozusagen das Evangelium leben. Wir sehen, dass wirklich eine geschah und wie gehen sie damit um? Es gibt Unterstützung. Es gibt Unterstützung, sie schicken Geld, jeder, der eine Geldspende, jeder nach dem, was er hat, nach Jerusalem. Warum denkt ihr euch jetzt nach Jerusalem? Das war doch die Urgemeinde, die wird doch ein bisschen Zaster gehabt haben. Nee. Gerade der Raum Judäa war ein sehr armer Raum zum damaligen Zeitpunkt. Ich finde das richtig. Ich bin richtig begeistert zu sehen, wie man das sieht, dass die Gemeinde, die gerade erst gegründet worden ist, die eigentlich ganz jung sind in Christen, einfach bereit sind, auch das zu unterstützen, von wo sie kommen. Und sie wirken, da wird es eine Hungersnot geben, die brauchen das. Und ich bin der Überzeugung, dass das bis heute so ist, dass Gott der Gemeinde, sozusagen wenn wir Gemeinde als das Globale sehen, weltweit genug Ressourcen wirklich zur Verfügung gestellt hat, um uns gegenseitig zu unterstützen. Wir können Gemeinden woanders unterstützen oder wir kriegen vielleicht auch manchmal Unterstützung von woanders. Wir sind ein Leib in Christus und das finde ich, das zeigt das auch hier so ganz früh. Es ist zusammengehören, es ist gegenseitig zu unterstützen, gegenseitig und miteinander dann auch diesen Weg zu gehen. Ich finde das richtig stark, wie wir das hier sehen. Auch diesen Gedanken, den Paulus dann immer wieder bringt, dieses Leib zu sein und wir sind ein Leib. Und hier sehen wir das ganz praktisch in Zeiten einer Hungersnot, die auch dann wirklich stattgefunden haben. Also wir haben auch in manchen Bibeln steht das sicher auch als Anmerkung dabei, aber auch aus der Geschichte wissen wir, dass es in den Jahren so 41 bis 54 nach Christi da eine Hungersnot gab. Wir wissen zum Beispiel aus Quellen, dass 46 nach Christi sehr hohe Getreidepreise waren, das zeugt immer davon, dass es sehr wenig gegeben hat, und im Jahr 51 nach Christi in Rom sozusagen auch die Getreideknappheit da war und eine Hungersnot da war. Deswegen, und aus Judäa wissen wir, dass es schon 45 nach Christi war, also 45, 46 nach Christi. Das heißt, die hat wirklich stattgefunden, die wir hier sehen, wo Gott prophetisch da auch reingeredet hat, um sozusagen auch zu zeigen, dass man sich gegenseitig stärkt und das Evangelium eine praktische Auswirkung hat. Sie hätten ja auch sagen können, hey, wir wissen das eigentlich viel besser, weil wir sind die neue Gemeinde, wir haben jetzt viel mehr verstanden und lasst mal die Urgemeinde in Jerusalem. Nein, aber so dieses gemeinsam für Christus leben, gemeinsam voranzugehen. Und das finde ich richtig stark, wie das dieser Bericht aus Antiochia uns zeigt, wie die Gemeinde da entstanden ist. Durch Verfolgung. Da ist es entstanden. Einzelne Männer haben das angefangen. irgendwelche Leute, von deren Namen wir nicht einmal wissen, haben die Grenzen gesprengt, dadurch, dass sie die Kultur erreicht haben, zuerst bei sich angefangen haben und dann nach außen gewirkt haben und das Evangelium gelebt haben, um Gottes Reich weiterzubauen, um zur Gemeinde zu bauen. Und ich möchte abschließen mit einem Bild und einem Zitat von Jürgen Moltmann. Die Kirche ist wie ein Pfeil, der in die Welt gesandt wurde, um die Richtung anzuzeigen. Die Kirche ist wie ein Pfeil, der in die Welt gesandt wurde, um die Richtung anzuzeigen. Und das ist das, was wir hier in Antiochia sehen. Eine Gemeinde, die gegründet worden ist. Eine Gemeinde, die daraus entstanden ist, dass Leute geflüchtet sind, aus wirklich schieren Umständen. Aber sie waren bereit, das Evangelium weiterzutragen. Sie waren bereit, Gemeinde zu gründen, Gemeinde zu bauen, sich den Schwierigkeiten zu stellen zwischen Kulturen, jüdisch, nicht jüdisch. Sie waren bereit, in ihrer eigenen Kultur, sozusagen als Gemeindekultur zu arbeiten und dann auch in der Kultur, in der sie reingestellt worden sind, um das Evangelium zu leben. Und wir wissen, ihr werdet es auch sehen in den nächsten Wochen, die Gemeinde Gottes wächst, weil unser Gott groß ist und Herzen verändern kann. Amen.